Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und jetzt müssen wir erstmal alle die Handys auf Flugmodus stellen. Toller Gag. Nein. Heute geht es um die Geschichte des Flughafens Tempelhof. Und wo könnte man das besser machen als in dem eben eröffneten THF Tower? Wir werden gleich hören, worum es geht. Und ich bin zu Gast bei der Hausherrin. Seit 2017 ist Jutta Heim-Wenzler hier die Hausherrin und verantwortlich für, glaube ich, fast 100 Mitarbeiter oder über 80, fast 100 Mitarbeiter und einen der geschichtsträchtigsten Orte Berlins, sage ich mal. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne. Herzlich willkommen.
Sie bringen von Hause aus etwas mit, was man hier braucht, wenn man hier etwas entwickeln will. Sie sind Architektin. Sie waren, Sie waren viele Jahre lang Bürgermeisterin von Aalen. Sie sind gebürtig aus Baden-Württemberg. Da gibt es mittlerweile auch schon Flugplätze. Und Nein. Wie kamen Sie nach Tempelhof? Sind Sie mal auf Tempelhof geflogen oder
Nein.
von?
Nein, ich bin hier leider nie geflogen, finde aber die Erzählungen von den Gästen, die sich gerne daran erinnern, immer sehr spannend, weil immer ein Thema dann ganz deutlich wird, dass man hier einen Flughafen der kurzen Wege hatte. Man konnte mit wenig Vorlauf hier ankommen, sein Rad oder sein Auto abstellen, durch die Halle durch und in dem kurzen Weg über den Transitgang die Treppe runter und das Flugzeug stand unter Dach, regengeschützt. Dinge, die man heute sich wünschen würde, aber die nicht mehr denkbar sind.
Das wurde also nicht in Tegel erfunden, sondern eigentlich in Tempelhof.
Ja.
Wir sitzen hier im Tower. Das ist eine neue, ich würde sagen, das ist eine Aussichtsplattform, ist eine Event-Location. Für einen kleinen Eintritt kann man hier jetzt schon im August eine ganz, ganz faszinierende Aussicht genießen und zwar in einem authentischen Baudenkmal.
Ja, nach dem Eröffnungswochenende haben wir regelmäßig von Donnerstag bis Sonntag geöffnet und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Am Wochenende machen wir abends länger, damit man auch die schöne Atmosphäre oder einen schönen Abend hier am Standort genießen kann.
Und ich kann es mal beschreiben, was man jetzt hier sieht. Also wir sitzen nämlich an einem kleinen Tisch, gucken raus, wir blicken aufs Tempelhofer Feld. Jetzt gerade Tag, eine Menge los. Auf der anderen Seite gucken wir ja auf die alte, wie nennt man sowas? Ist es ein Flug vor?
Auf das Flugfeld. Wir blicken auf das befestigte Flugfeld. Also von dort sind die Flugzeuge dann auf die Rollbahn rausgestartet. Und auch wir blicken auch auf das überdachte Vorfeld. Also was ich vorhin sagte, dass man geschützt die verschiedenen Treppenabgänge runterkam. Und unter dem Dach die Flugzeuge standen. Also wir blicken auf meines Erachtens auf das, was den Flughafen Tempelhof, der erste Weltflughafen, der erste als Weltflughafen geplante Flughafen, und insofern nach Norman Foster die Mutter aller Flughäfen. Und wir blicken auf das, was für mich den besonderen Reiz ausmacht, die Hangare. Und das Vorfeld sind alle in einem Halbrund angeordnet. Und das gesamte Grundstück ist eigentlich ein großes Oval, also das Rund des Gebäudes mit den Hangartoren dahinter und den Hangardächern, auf die man jetzt aus dem Tower natürlich toll draufsehen kann. Und das Flugfeld zusammen beschreiben ein großes Oval. Und das ist schon eine ganz besondere Form, die im Grunde aus dem Weltall noch sichtbar ist. Insofern schon was ganz Besonderes. Und der Tower hat für mich was Besonderes, weil man jetzt zum ersten Mal am Rande diesen Zusammenhang komplett sehen kann. Wenn man in der Mitte, das konnten wir schon länger lassen, dass man in der Mitte aufs Dach geht, kriegt man diesen Zusammenhang so nicht mit. Jetzt hat man alles vor sich und das macht das Besondere aus.
Perfekt. Und außerdem sieht man noch den Fernsehturm und den Teufelsberg.
Ja, man sieht natürlich auf ganz Berlin.
Genau.
Das ist ja ganz klar. Aber das Besondere dieses Ortes natürlich direkt vor Augen.
Im Tower saßen früher 8 Lotsen, Radarexperten, Bodenkontrolleure, ungefähr 30 Meter. Und genau wie Sie sagen, ist alles noch im Zustand. Stand jetzt wahrscheinlich 60er Jahre, letzte Ausbaustufe, genau wie in der Eingangshalle.
Ja.
Und zu den Ideen, die Sie überhaupt noch haben für die Zukunft, reden wir am Ende. Jetzt reden wir erstmal über den Anfang. Die Fluggeschichte von Tempelhof. Dieses Feld war ja früher noch mal größer. Das heißt, heute, wo wir die Fliegersiedlung haben, gehörte alles noch dazu. Den Tempelhofer Damm, den gab es früher nicht. Das bildet quasi die Grenzmarkierung. Und alles startet letztendlich militärisch. Denn es ist hier ein Exerzierplatz gewesen. Berlin ist randvoll mit Exerzierplätzen gewesen. Also wenn Sie, der Flughafen Tegel war ein ehemaliger Schieß- und Exerzierplätze. Der Jahn-Sportpark war früher der Exerzierplatz, wurde Sport getrieben. Und so war es auch hier. Das heißt also, das preußische Militär hat irgendwann Tempelhof, dieses Areal abgekauft, um Soldaten exerzieren zu lassen, Übungen zu machen. Ja. Aber das konnten die nicht jeden Tag. Und deswegen wurden solche Plätze auch immer von der Öffentlichkeit genutzt. Das heißt,
am Wochenende war es ein Ausflugsort. Man kann jetzt sagen, über Jahrhunderte fast. Ja, seit Mitte des 19. Jahrhunderts war es ein Ausflugsort für Familien. Das, was es heute auch wieder ist. Ja?
Das ist das Faszinierende. Es wurde Sport getrieben. Ich glaube, die ersten Fußballspiele in Berlin fanden hier statt. Ja. Und die Geschichte der Luftfahrt beginnt natürlich nicht mit Jets, sondern beginnt mit Ballons.
Mit Ballons und mit einzelnen Flugversuchen, die alle hier auf dem Feld stattgefunden haben. Orville Wright hat seinen ersten Flugversuch hier auf dem Flugfeld, auf dem Tempelhofer Feld gestartet.
Das heißt, da war von Flugplatz oder Flughafen noch gar keine Rede. Aber mit Luftfahrtgeschichte war das schon seit Ende des 19. Jahrhunderts ganz, ganz eng verbunden. Das heißt, hier stiegen Ballons auf.
Ja.
Zum einen für Militär, also kann man sich ja vorstellen, wenn man eine Schlacht schlägt und ein bisschen höher steht, hat man einen besseren strategischen Nutzen davon. Aber auch Wetterversuche, wissenschaftliche Experimente wurden mit Fesselballons gemacht, die eine gewisse Höhe aufstiegen.
Der erste Zeppelin ist hier gelandet in Berlin.
Der Zeppelin, der dann das möglich macht, was Luftfahrt erst ausmacht. Man konnte steuern. Die Ballone, die fliegen, wohin sie wollen, also die fliegen mit dem Wind. Aber der Zeppelin, den konnte man steuern. Ich habe mal gelesen, das muss man auch erwähnen, es gibt immer auch um Publikum. Das heißt, es gab Ballonwettfahrten, ich habe mal rausgeschrieben, 1908 gingen hier 23 Ballons aus 8 Ländern auf Ballonwettfahrt an den Start. Und die Schmargendorfer Gasanstalt stellte 22.000 Kubikmeter Gas bereit, damit die Ballons gefüllt werden konnten. Preisgeld 125.000 Franken vom Schweizer Oberst Scheck. Und der Ballon Helvetica fuhr in 73 Stunden über 1200 Kilometer bis nach Norwegen. Also der war der Sieger. Das ist, glaube ich, auch für heutige Ballonfahrer eine ziemlich üble, also Tempelhof Norwegen, der hat dann die Fahrt gewonnen. Und wie Sie sagen, Ferdinand Graf von Zeppelin war hier zu Gast, hat die ersten Versuche gesehen und dann selber seine Entwicklung vorangetrieben. Und dann kommt das Jahr 1909, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Jahr hier in der Geschichte des Flughafens. Da ist nämlich der Zeppelin, da ist der Orville Wright, Sie sagten es schon. Dann noch ein französischer Flugpionier, Latham. Und 300.000 Menschen und der Kaiser kommen her, wenn Wright mit seinem Doppeldecker aufsteigt. Also das ist ein gigantisches...
Das war eine Sensation für Berlin.
Ganze Sensation.
Und für ganz Deutschland. Es gab ja nirgends was Vergleichbares.
BZ berichtete, wir waren damals schon da, BZ am Mittag. Und das waren wirklich tatsächlich tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten.
Ja.
Aber auch Frauen. Elli Beinhorn kennt man noch.
Richtig. Wir haben einen Besprechungsraum nach ihr benannt.
Ganz genau.
Ja.
Also das Fliegen ist ein Abenteuer, ein Spektakel, wie Autorennen, wie sonst was. Genau. Die Menschen sind damals wie heute davon begeistert. Ja, und dann beginnt man langsam auch die zivile Luftfahrt ins Boot zu holen. Dazu braucht man Flughafen. Man hatte schon welche in Berlin, Johannisthal, Staaken, aber die waren von der Stadtmitte ziemlich weit entfernt. Ja. Tempelhof bot sich an, lag wenig vor den Stadttoren.
Ja, das war gar nicht so eindeutig. Mhm. Da gab es schon eine Diskussion, wo sollte denn der erste Flughafen Berlins hin? Und am Ende hat sich dann tatsächlich durchgesetzt, dass er zentral liegen sollte. Und deswegen das Tempelhofer Feld, die Wahl dann oft oder die Entscheidung auf das Tempelhofer Feld fiel. Und das fing ja ganz bescheiden mit Holzbaracken an. Wir haben ein Foto, ein altes, da ist ein Holzhäuschen mit einem Flughafen Tempelhof steht drauf, mit einem Wächter und mehr nicht. Und dann gab es dann den ersten Flughafen, der 23 eröffnet wurde, mit ersten Gebäuden, die dann sukzessive erweitert wurden.
Dieses Foto wurde ja oft, glaube ich, bei der BER, das haben sie x-mal gedruckt. Ich glaube, wir auch ein bisschen lustig gemacht. Und dann beginnt das mit, wenn ich das richtig verstanden habe, genau wie Sie sagen, völlig im Kleinen. Die ersten zivilen Maschinen fliegen mit 2 Piloten und 4 Passagieren. Da, also muss man erst mal rechnen. Das war ein teures Vergnügen. Fliegen war immer
konnte sich teuer. Also konnte ein normaler Mensch nicht leisten.
Und die Stadt musste dem Militär das Gelände abkaufen. Das war ja klar, also muss man erst mal haben. Und Leonhard Adler, habe ich gelesen, spielte eine große Rolle. Der war Baurat, Stadtbaurat für Verkehrswesen. Und auch dann ihr Vorvorgänger, kann man so sagen, als erster Chef des Flughafens.
Also würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die Nachfolge antreten mit unserer Gesellschaft, weil wir ja schon eine ganz andere Aufgabenstellung haben. Es war ja der Erste, der den Flughafen dann, der Chef des Flughafens. Wir betreiben ja keinen Flughafen mehr. Wir betreiben ein Flughafengebäude, aber keinen funktionierenden Flughafen.
Und eine Geschichtsstätte und ein Mythos.
Und vor allem eine Geschichts- oder das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, die Erinnerungskultur. Und deswegen sind die Öffnungsprojekte, also das schrittweise Öffnen mit einzelnen Projekten, auch ein ganz wichtiger Auftrag an die Gesellschaft. Dass man wirklich eine Erinnerungsstätte, eine erlebbare Erinnerungsstätte hier schafft.
Ich finde, das ist genau das, was History oder Geschichte ausmacht. Ich meine, wenn man von gestern spricht, spricht man letztendlich auch über die Zukunft und umgekehrt.
Es gibt ja den viel gewandelten Spruch, wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft.
Und hier?
Und das gilt sicherlich auch für diesen Standort.
Bei der Entwicklung spielen zwei, Unternehmen, sage ich mal, eine entscheidende Rolle, aus denen dann ein Unternehmen wird. Die Deutsche Aeroloid und die Junkers Luftverkehrs AG finanzieren zum großen Teil damals den Bau und verschmelzen dann zur Lufthansa, ursprünglich noch in zwei Worten geschrieben.
Genau.
Und die Lufthansa hat auch bis 1945, soviel ich weiß, hier ihren Hauptsitz, dann danach auch wieder. Also ein ganz wichtiger Ort.
Vielleicht auch ganz kurz, dieser Weltflughafen wurde ja in der NS-Zeit geplant und in Bau genommen und dann der Bau gestoppt, nicht fertiggestellt. Das sehen wir an den Treppenhäusern, wenn man hier in den Tower kommt, dass das Gebäude nie fertig war. Aber was fertig war, waren die Büroflächen der Lufthansa. Die Lufthansa war bereits eingezogen in den Flügelbauten vor dem Haupteingang. Das sind große Büroflügel, da war die Lufthansa und die Hansa Bild bereits eingezogen und hat da bereits gearbeitet.
Verstehe. Gehen wir nochmal zurück, vor 33 ist Tempelhof ja schon der größte, jedenfalls was die Passagierzahlen, glaube ich, angeht, der größte Flughafen Europas.
Richtig.
Das heißt also, das ist eine wahnsinnige Zahl, immer noch sehr teuer. Das heißt also, Fliegen ist für den Normalbürger gar nicht erschwinglich. Aber man kommt ab Berlin-Tempelhof in 71 Städte, davon 25 außerhalb Deutschlands. Und allein die Lufthansa hat 155 Maschinen am Start. Das sind ja, glaube ich,
für damalige Zeit grandios.
Grandios.
Das war das Luftdrehkreuz der damaligen Zeit.
Und technisch immer weiterentwickelt. Es fängt an, also Anfang der 20er Jahre macht man Sichtflug. Die Piloten fliegen auf Sicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Nachts gibt es alle 30 Kilometer Scheinwerfertürme und da müssen sie sich langhangeln, wenn sie nach Warschau fliegen oder nach Paris.
Eigentlich ein Wahnsinn.
Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die Lufthansa ist dann Vorreiter und macht Instrumentenflug. Und ab schon Ende der 20er Jahre für jeden Piloten Pflicht, dass die das können. Und dann wollte ich nur eine Anekdote einstreuen, die ich gefunden habe in der Vorbereitung. Übrigens, man muss hier gar nicht groß in irgendwelche Archive gehen, sondern sie haben hier auf dem Areal ganz tolle museale Geschichten, wo man die Geschichte von Tempelhof quasi wunderbar entdecken kann. Für Schulklassen, für Erwachsene, für jeden
ganz
Zugriff,
richtig.
Alles da in verschiedenen Sprachen. Also es ist grandios. Gerade letztens haben wir noch die Ausstellung eröffnet über die Luftbrücke draußen auf dem Ehrenhof, nicht zu vergessen.
Ja, vorm Gebäude.
Genau,
große Freiluftausstellung,
Also muss man auch mal sagen. Das, ist hier die, das, was wir übrigens hier im Hintergrund hören, sind die Bauarbeiten, also nicht stören lassen. Aber zurück zur Anekdote. Am 7. Juni 1927 landet Clarence D. Chamberlain mit seinem Passagier Charles Levine in der Columbia auf dem Berliner Flugfeld. Ein Langstreckenrekord hat der Kollege aufgestellt. Sie haben den Flug, die kommen nämlich aus New York. Sie sind 6.300 Kilometer New York-Berlin in 43 Stunden geflogen. Das war damals ein Streckenrekord. Und das Flugzeug hieß Columbia. Und wenig später wurde die Prinz-August-von-Württemberg-Straße in Columbia-Straße umbenannt, ja heute Columbia-Damm. Also wie der Berliner immer so ist, sagt er natürlich nicht Columbia-Damm. Also wir müssen eigentlich Columbia-Damm sagen. Er sagt Columbia-Damm. Naja, ist wie bei der Franklin-Straße, wo der Berliner Franklin-Straße sagt. Und dann kommen langsam auch geschlossene Kabinen, musste nicht mehr eine Haube tragen. Es gibt schon Picknickkörbe an Bord, also Verpflegung auch schon Ende der 20er Jahre. 1930 kommen die Flugbegleiterinnen, die Stewardessen, Sessel, Rauchsalons, Schlafkabinen. Also eine, ja, Fliegen ist ein Luxus.
Also es ist schon eine Luxusausstattung.
Genau.
Weil sich nicht jeder leisten konnte, ja.
Dann kommen wir zum Nationalsozialismus. Mhm. Hitler ist, möchte diesen, schon ab 1933 beginnen Pläne, und der Weltflughafen Berlin oder der Weltflughafen Tempelhof steht offensichtlich bei Hitler sehr, sehr weit oben auf der Liste. Genau wie seine Ausbaupläne für Berlin, Germania ist da ein Stichwort. Und Tempelhof, der Flugplatz, liegt ja quasi mittendrin, direkt an der Achse, an einer der großen Achsen.
Ja.
Ein Architekt, Ernst Sagebiel, wird 1935 damit beauftragt, den neuen Flughafen auszubauen. Sie sind selber Architektin.
Ja.
Sie haben schon Anfang des Gesprächs sehr schön teilweise beschrieben, wie der Flughafen sozusagen konstruiert ist. Oder wie kann man aus heutiger Sicht über solche Architektur sprechen?
Also man muss vielleicht sehen, wenn man auf den ersten Flughafen von 1923 schaut. Das waren einfache Hallen, eine Abfertigung. Man kam durch eine Halle, da wurde man damals ja noch gewogen und so weiter. Und durch die Abfertigung hat vielleicht noch Kioske, hat es schon gegeben für Verpflegung. Es hat sogar Hotelzimmer dort dann im späteren Ausbau gegeben. Aber das war es dann auch mehr oder weniger. Und Sie haben, glaube ich, schon ganz schön erzählt, dass die Fluggeschichte da ihren Anfang genommen hat und eine explosionsartige Entwicklung genommen hat. Und deswegen meines Erachtens der Wunsch war, einen Weltflughafen, also in der es war tatsächlich erwartbar, dass man da eine Riesenentwicklung macht. Ich möchte nur eine Kleinigkeit einschreuen. Für Hitler war das Fliegen wahrscheinlich auch deswegen so wichtig. Er hat ja seinen Wahlkampf mit Flugzeugen gemacht. Und das ist die erste Art, Wahlkampf zu machen, überall präsent zu sein. Und das hat ihm die Lufthansa ermöglicht. Die haben ihm nämlich in frühzeitiger Erwartung, dass da jemand kommt, mit dem man sich gut stellt, ein Flugzeug für seinen Wahlkampf zur Verfügung gestellt.
Hitler über Deutschland war der Slogan.
Richtig.
Damals, ja.
Und das war ein ganz anderer Wahlkampf, den man da erstmals geführt hat. Und da war er natürlich für die anderen gar nicht mehr erreichbar. Das muss man auch dazu wissen, ja, dass er da einen anderen Zugang wahrscheinlich für sich schon gesehen hat und für sich die Möglichkeiten über das Fliegen gesehen hat oder für das, was er noch Deutschland antun wollte. Aber auch der Zivilflugverkehr und auch der Transportverkehr, auch das hat ja dann begonnen. Man konnte ja plötzlich die New York Times am Morgen in Berlin bekommen. Mhm. Vielleicht ein paar Jahre später dann. Also.
Und die BZ am Mittag in Paris.
Und die BZ am Mittag in Paris. Gut. Aber vielleicht jetzt will ich mal ganz kurz, was ist denn das Wesentliche dieses ersten großen Weltflughafens? Aus meiner Sicht einmal der große Vorplatz mit Vorfahrt, dann Zugang über eine Vorhalle und in die Abfertigungshalle, alles in einer Riesendimension. Aber wenn man es sich genau anguckt, vergleichbar mit diesen großen Bahnhofshallen. Die waren ja auch immer besonders ausgeschmückt auch, ja, besonders hoch. Also es waren besondere Orte. Das Reisen war ein besonderer Ort. Und deswegen diese Überhöhung auch der Halle. Und dann war jetzt am ersten geplanten Flughafen meines Erachtens eine Neuheit, dass man die Logistikebenen getrennt hat. Also der Passagier kommt rein in die Abfertigungshalle, sein Gepäck kommt runter, eine Ebene drunter, und er geht dann sukzessive die Treppen runter, kommt auf die Flugfeldebene, und die Flugfeldebene ist auch die Gepäckebene. Also das Gepäck kommt parallel dazu unten auf die Flugfeldebene. Dann gab es noch die Transportlogistik. Die ganzen Treppenhäuser, die eigentlich von der Funktion gedacht waren, dass sie Zuschauer auf die geplante große Dachterrasse für 80.000 Zuschauer, für Flugschauen und wahrscheinlich auch für die Aufmärsche der damaligen Zeit gedacht waren. Die hatten aber noch eine weitere Funktion. Die waren über Brücken für die Besucher zugänglich, und darunter, in der Ebene darunter, war die Logistikebene. Da gab es einen Eisenbahnanschluss, und der Eisenbahnanschluss fuhr durch diese offenen Torbögen, und die Tore hatten die Breite eines Eisenbahnwaggons. Das heißt, die konnten ihre Frachtgüter abladen und in die Hangare weiter verarbeiten und verteilen. Und so sind die ganzen 15 Riesentreppenhäuser konstruiert. Das ist meines Erachtens auch nochmal eine Besonderheit dieses Flughafens, das Entzerren der verschiedenen Verkehrsströme. Das war vorher nicht der Fall. Das ist zum ersten Mal. Und dann war natürlich dieser kurze Gang des Gastes durch die Halle und wie beim Bahnhof eigentlich dann auf den Bahnsteig, auf den Flugsteig. Also man hat vieles, finde ich, auch ein Stück weit da noch abgeleitet.
Aber fertig wurden sie nicht, weil der Krieg begann. Das heißt, die Bauarbeiten wurden 1939 abgebrochen.
1933 wurde mit der Planung begonnen oder der Auftrag, die Planung. 1936 wurde dann begonnen und 1939 wurde schon beendet. Aber wenn man sich mal überlegt, ein Projekt dieser Größenordnung in 3 Jahren, das ist schon eine Meisterleistung. Und wie war das möglich? Das war möglich, dass man erstmals hier auch die Bautechnik, die in Amerika schon üblicher war, dass man mit Stahl-Skelettbauten sehr schnell ist. Da kann man viel vorproduzieren und vor Ort aufrichten und zusammenfügen.
Ist das Wolkenkratzertechnik?
Ja, also es gibt ja diese tollen Wolkenkratzer-Plakate, in denen so Stahlpeiner ganz hoch in der Luft sind und die Arbeiter laufen da drauf oder stehen da drauf, ohne Sicherung und ohne alles. Ja. Das ist die Technik, dass man ein Stahlskelettbau, also ein reines Stahlgerüst aufbaut. Wir haben auch von Tower, von dem Gebäude hier, ein tolles Baustellenfoto, das wirklich zeigt, es ist ein reines Stahlgerüst. Und die Ausfahrung oder die massive Form, die man dann wahrnimmt, das ist kein massiver Bau, sondern das sind dann ausgefacht. Macht man heute auch nicht mehr so, weil man da eine starre Technik mit einer flexiblen Technik zusammenbringt, bringt seine Probleme. Ja. Und man hat dann außen mit Travertinplatten verkleidet, um dem Ganzen diesen neoklassizistischen und für die NS-Zeit vielleicht auch typischen monumentalen Charakter zu geben.
Das kennt man so vom Olympiastadion oder vom
Olympiastadion ist ein ähnlicher oder Finanzministerium ist vom gleichen Architekten geplant, ist fast die gleiche Architektur. Wo sich die Architektur dann aber wieder unterscheidet, ist dann die, also wir unterscheiden den Flughafen zwischen Land- und Luftseite, Landseite zur Stadt hin, monumental, wehrhaft, verschlossen eigentlich auch mit dieser wirklich sehr, sehr monumentalen Architektur und dieser Schlichtheit und Strenge auch. Und auf der Landseite haben wir eine für die damalige Zeit diese moderne Architektur, die sehr reduziert ist, keine Überhöhungen mehr braucht, aber auch sehr gekonnt. Ich finde, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel hier am Flughafen. Eine sehr moderne, sehr feine, durchdachte Architektursprache.
Ist so eine Ambivalenz, Moderne und Monumentalität.
Ja.
Kann man hier studieren, wenn man so will.
Richtig. 2 Seiten Stadt, Luftseite und auch von der Architektur wirklich 2 Seiten. Also, und das ist diese Zerrissenheit, ist auch ein Stück weit das, was mit diesem Flughafen schon verbunden werden muss.
Aber der Flughafen ist eben spätestens ab dieser Zeit nie nur Flughafen, nie nur Verkehrsknoten oder was auch immer oder gehört nicht nur zur Verkehrsgeschichte. Nach 33, die Bauarbeiten stehen still. Wir haben hier auf dem Gelände das Berliner KZ Columbia-Haus. Wir haben Zwangsarbeiter, wir haben Rüstungs, hier werden Stukas gebaut, die Sturzkampfbomber. 2000 Zwangsarbeiter sind im Einsatz. Das heißt natürlich auch diese Geschichte. Erzählen Sie auch in Ihren Dokumentationen.
Darf ich kurz was zum KZ Columbia-Damm sagen? Das KZ Columbia-Damm war ja das erste KZ in Berlin für politische Gefangene. Und das musste dann weichen für den Bau dieses Gebäudes. Also da ist nichts mehr da, das sind nur noch archäologische Teile da. Und wir haben einen Wettbewerb durchgeführt für ein Erinnerungszeichen und wollen den, ich hoffe, ab Ende des Jahres dann in Umsetzung bringen. Das heißt, wir werden an einem dieser aufgeschütteten Erdwälle vor den Brücken zum und den Eingängen zu den Türmen, werden wir den Schriftzug dann in einer ganz großen Schrift nicht mehr zu sehen haben. Mhm. Also das heißt, hier ist etwas, das man eigentlich suchen und sehen sollte, aber es ist nicht mehr da.
Columbia-Haus war, glaube ich, am nördlichen.
War am Tempelhofer Damm. Also geht eigentlich auch über den Tempelhofer Damm drüber.
Was ich auch noch nachtragen möchte, Leonhard Adler, der erste Chef, war auch jüdischer Herkunft und musste Deutschland dann verlassen, zwangsweise 1936. Kommen wir zu etwas Dramatischem, aber vielleicht dann schön, die Nachgeschichte von Tempelhof. Tempelhof wird zum Symbol der Freiheit.
Ja.
Wir haben es gerade gefeiert, 75 Jahre Luftbrücke, das kann man feiern, basiert natürlich auf 75 Jahre Blockade. Das heißt also, die Sowjets machen sämtliche Landwege nach West-Berlin zu. 2,2 Millionen West-Berliner sitzen in der Falle, sage ich mal. Nur 3 Luftkorridore, denn den West-Sektoren sind garantiert. Mhm. Und die Amis und die Briten und die Franzosen, aber da sagen wir mal die Amis, beschließen, wir ernähren die West-Berlin aus der Luft.
Das war auch eine deutliche Entscheidung der Briten gewesen.
Okay, wollen wir nicht vergessen. Für mich sind das die Westalliierten als alter Berliner, denen wir Dankbarkeit schulden. Das ist also eine logistische Meisterleistung gewesen. Da wird Kohle eingeflogen. 2/3 der Transporte ist Kohle, um Strom zu erzeugen.
Um zu heizen. Waren ja kalte Winter auch.
Für die Kraftwerke. Ja. Gail Halvorsen, der Candy-Bomber. Die Freundschaft, würde ich mal sagen, zwischen den Berlinern und den Deutschen, vor allen Dingen aber den West-Berlinern und den Westalliierten, wird in diesen Monaten, in diesen 11 Monaten gestiftet und bleibt bis zum Abzug und eigentlich bis heute bestehen. Tor zur Welt bleibt Tempelhof aber auch, denn hier können ja Ostflüchtlinge ausfliegen, das ist das eine. Die Welt kommt aber auch nach Berlin. Mhm. Also es gibt wahnsinnig tolle Bilder, wo die Filmstars zu den ersten Berlinalen hier landen. Dann steht hier auf einmal Cary Grant auf dem Flugfeld oder Sophia Loren oder wer auch immer.
Ja.
Also Tempelhof ist, glaube ich, im Bewusstsein dieser Zeit, der Nachkriegszeit, aber bis in die 60er Jahre, eine unglaublich präsenter Ort für die Berliner. Aber Fliegen ist immer noch nicht preiswert. Also das ist
gut. So preiswert, wie es in den letzten Jahren war, war es ja lange nicht.
Das war
schon klar.
Aber
schon davor konnten sich viele das leisten. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz dazu zum Tor zur Welt.
Ja.
Das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Teil dieses Flughafens. Man kann heute noch sehen, dieser Zugangsbereich für die Geflüchteten, die hier ihre in die Freiheit eigentlich über das Fliegen nur kommen konnten. Und der Ankunftspunkt der großen Welt in Berlin war eben der Flughafen. Und zwar der einzige Zugang, und es war der Flughafen Tempelhof. Wir haben in unserem Besucherzentrum seitlich vom Haupteingang, dort wo unsere Führungen starten, haben wir eine Ausstellung zur Geschichte. Und das sind auch wunderbare Fotos der Stars, wie sie ankommen, wie sie die Gangway runtergehen. Das sind schon schöne Erinnerungen einfach.
Da gibt es auch tolle Bücher, die man da kauft.
Ja.
Wunderbar. Es gibt auch andere Flughäfen damals in Berlin. Na klar, die Briten haben Gatow. Der Flughafen Tegel ist angelegt worden, 1948 auch zur Blockade, zur Luftbrücke. Auch da landeten Flugzeuge. Und da gibt es vor allen Dingen eine längere Piste in Tegel. Denn die Technik macht auch bei der Fliegerei nie Halt. Und aus Propellermaschinen, die brauchen nicht so viel zum Starten und zum Landen, werden Düsenmaschinen. Und spätestens als die ganzen wichtigen Fluggesellschaften, das sind für West-Berlin, ist die Pan American, die British European Airways, heißt sie erst noch, BA, dann British Airways und die Air France, Düsenmaschinen einsetzen, wird es langsam heikel und eng für Tempelhof, denn hier ist sind die Bahnen nicht so lang wie in Tegel. In Tegel hat man in weiser Vorausschau damals schon längere Pisten gebaut. Und Air France zieht als erste große Gesellschaft in ihren eigenen Sektor, muss man sagen, nach Tegel. Aber irgendwann, 8 Jahre später, 68, ziehen auch Pan Am und British Airways rüber. Tempelhof ist damals ausgelastet, muss man dazu sagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass es hier schlecht geht. Aber gerät ins Hintertreffen. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, die Menschen, die damals für Flughäfen verantwortlich waren, auch nicht wissen konnten. Es kommt zum Transitabkommen. Das heißt also, die Menschen kommen auf einfachere Weise oder nicht so schikanöse Weise aus ihrer Stadt gen Westdeutschland. Mhm. Vorher stand man in den 60er Jahren, konnte man Transit fahren, aber man musste Kofferraum aufmachen, Sachen raus. In Helmstedt das gleiche Spielchen nochmal. Und auf einmal geht das einfacher.
Mhm.
Und das war, glaube ich, der, ich sag mal, in Anführungszeichen Todesstoß für den zivilen Flughafen Tempelhof, kann man das so sagen?
Also ich glaube, es war doch hauptsächlich die Situation, dass das Flugfeld ringsum bebaut war und die Start- und Landebahnen einfach zu kurz waren.
Ja.
Ich glaube, das war der eigentliche Grund für das Ende des Flughafens. Dann gab es ja noch die Diskussion, könnte man nicht für kleinere Maschinen das noch offen halten.
Mhm.
Aber letztendlich war es dann vielleicht auch eine wirtschaftliche Entscheidung, dass man nicht mehrere Flughäfen nebeneinander betreibt und sich konzentriert dann auf Tegel.
Wir haben dann Sonderflüge, immer noch Sportmaschinen,
ja,
auch die
Alliierten. Hat es ja noch lange Jahre gegeben.
Genau, die Alliierten haben natürlich hier die Amis, glaube ich, Hubschrauber und alle möglichen Maschinen.
Also die Alliierten waren ja noch lange Zeit hier und haben ihre Airbase ja noch lange hier betrieben. Ja. Aber ich glaube, die Frage ist ja für uns als Gesellschaft auch, warum ist denn der Zustand dieses Gebäudes so desolat und auch die ganze Technik alles? Weil man eben schon sehr früh erkannt hat, dass dieser Flughafen keine langfristige Zukunft als Flughafen hat. Mhm. Und man ihn im Grunde genommen über mehrere Jahrzehnte mehr auf Verschleiß dann noch genutzt hat. Und so grundlegende Erneuerungen einfach nicht mehr stattgefunden haben.
Nur um es nachzutragen, am 30. Oktober 2008 war Schluss, letzter Linienflug nach Mannheim. Ich war dabei.
Tatsächlich?
Ja, natürlich.
Ja, stark.
Da waren, glaube ich, nur 3 Dutzend Menschen da an Bord. Ja. Aber, und dann landeten wir in Mannheim und ich glaube, Mannheim sah so aus, wie Sie es beschrieben haben, so wie Tempelhof vor 100 Jahren. Eine Bude und das war ja. Aber war ein Erlebnis, sage ich mal.
Sehr eigenartig, gerade in Mannheim.
Ja, ich weiß auch nicht, Linienflug. Das waren eben nur die kleinen, waren eine relativ kleine Maschine. Ich weiß noch, da gab es natürlich ganz, ganz viele, die Berliner haben gekämpft für Tempelhof. Die Berliner lassen nicht gerne los, genauso wie sie für Tegel gekämpft haben. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Reden wir mal über heute, Sie haben es ja schon gesagt, und vor allen Dingen auch über die Zukunft, denn die Zukunft hat hier immer mit der Vergangenheit zu tun. Habe ich richtig recherchiert, dass hier ungefähr 62% des Gebäudekörpers genutzt werden und der Rest müsste erstmal saniert werden, so zwei Drittel?
Den Rest könnte man als Baureserve betrachten. Als Der ist nicht in einem betriebssicheren Zustand.
Verstehe.
Müsste erst grundsaniert werden, um ihn überhaupt nutzen zu können. Und wir haben die Situation hier auch noch, dass von diesen zwei Dritteln, die genutzt sind, der geringste Teil baurechtlich überhaupt genehmigt ist. Ich glaube, das kommt daraus, dass man halt nach dem Krieg sehr schnell in Nutzung ging. Die Polizeipräsidium, Polizei ist hier seit Jahrzehnten drin, da hat keiner nach einer Genehmigung gefragt. Wir wurden von der Bauordnung jetzt danach gefragt und konnten keine Genehmigung nachweisen. Hm. Heißt, wir müssen überall die Nachweise, Standsicherheit, Brandschutz führen und die lassen sich bei dem Gebäude im jetzigen Zustand nur durch erhebliche, aufwendige Kompensationsmaßnahmen jetzt überhaupt duldend erreichen. Das heißt aber dann, dass man tatsächlich das, was wir hier begonnen haben mit dem Tower, Schritt für Schritt weitergehen muss und die Gebäude grundsanieren.
Ich habe irgendwo in 2036 gehört und irgendwo habe ich 2 Milliarden gehört. So ungefähr sind das so Hausnummern oder?
Ja, das ist eine grobe, Schätzung. Es gab bei Übernahme des Gebäudes des Landes vom Bund gab es eine grobe Schätzung mit 270 Millionen etwa. Das ist natürlich viel zu nieder geschätzt.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt mal eine Grobschätzung gemacht über die Flächen, die alle zu sanieren sind, unter Denkmalschutzauflagen, unter den Bedingungen, wie wir sie hier am Tower, also wirklich erschwerte Bedingungen vorgefunden haben, weil während der Kriegszeit hatte es zur Folge, dass auch die Stähle des Stahlskeletts zum Teil unterschiedlichster Qualität haben, vor allem die Verbindungen. Und das heißt, man kann das rechnerisch alles nicht richtig nachweisen. Man muss das wirklich entweder erneuern oder durch andere Belastungsmethoden den Nachweis erbringen. Ist sehr aufwendig und das bedeutet, unter Denkmalschutzbedingungen und unter den Zustandsbedingungen nimmt man dann eine Kostengröße an und das hochgerechnet, da kommt man zu dem Betrag. Und zu den Jahren, auch das ist sicher richtig. Ich denke, es braucht wahrscheinlich eine Generation, um dieses Gebäude, also mindestens eine Generation, um dieses Gebäude einmal in einen guten Zustand zu versetzen und dann aber auch für die künftigen Generationen in dem Zustand zu halten. Auch das wird dann wieder eine Aufgabe sein.
Und wie Sie es anpacken, das kann man, wenn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich das hier mal angucken, diesen Tower, kriegen Sie schon im Treppenhaus einen tollen Eindruck, wie vorgegangen wird. Und wir haben den Rohbauzustand, sage ich mal, von 1939.
Ja, ja.
Dann haben wir eine Ebene in den 60er Jahren, wo das Treppenhaus, wie Sie mir erzählt haben, halbiert wurde, um einfach
Wirtschaftlich auszubauen. Die Treppenhäuser sind ja in einer gigantischen Größe, wie hier überhaupt alles in einer gigantischen Größe ist. Und für die Nutzung der Büroflächen im Tower braucht man nicht so ein riesen Treppenhaus, wie es gedacht war, um ein paar tausend Leute schnell aufs Dach zu bringen.
Und Sie haben quasi darüber, wie so ein Steg, das 2023er Treppenhaus gelegt. Das heißt also, wenn man da rüber geht, sieht man den Zustand 39, man sieht den Zustand, sagen wir mal, 62 und kommt in den Tower, wo natürlich auch alles freigelegt bleibt, um zu sehen, wie das mal war. Also natürlich mit Denkmalschutzauflagen müssen Sie hantieren. Ja. Gut, dass Sie Architektin sind, dann wissen Sie wenigstens, worum es geht.
Wir sind in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt.
Das glaube ich, ja.
Geht auch nur, dass man sehr eng alles abstimmt und koordiniert. Und das Prinzip ist tatsächlich, dass man nach Möglichkeit alle Zeitebenen, die dieses Gebäude abbildet, erlebbar und sichtbar macht. Und da gehört aber auch eine neue Zeit jetzt dazu. Ja. Und die darf sich tatsächlich in neuer Gestalt dazufügen, dass auch das deutlich erkennbar ist.
Und Platz ist genug? Alliiertenmuseum kommt vielleicht?
Alliiertenmuseum könnte im angrenzenden großen Hangar kommen. Das ist eigentlich weit verhandelt, aber die Finanzierung auf Bundesseite hat es erstmal zum Stoppen gebracht. Aber ich hoffe sehr, dass es kommt, weil das der erste Hangar wäre, der mit Flugzeugen dann auch bestückt ist und man so eine Ahnung bekommt, für was waren das früher. Wir haben übrigens 3 Flugzeuge vom Technikmuseum inzwischen hier, historische Flugzeuge, die saniert wurden. Und wir beginnen jetzt mit einem neuen Führungsprogramm, in dem wir auch die Flugzeuge zeigen und erklären, diese alten Maschinen, auch im Hangar drin, sodass man wirklich auch den originalen Eindruck bekommt.
Das heißt, Stück für Stück für Stück für Stück wird Tempelhof auch für die Berliner und für Touristen und für Besucher und Interessenten immer wieder was Neues zeigen, begreifbar werden, wie auch immer. Denn wir haben hier, es ist hier nicht, haben wir ja schon x-mal jetzt angedeutet, nicht nur Luftfahrtgeschichte, hier ist politische Geschichte, Sportgeschichte.
Ja.
Alles Denkbare, was es überhaupt nur gibt, ist in diesem Gebäude zu fassen. Und eigentlich, also wenn man überhaupt mal, ich weiß nicht, Berlin-Museum ist jetzt mehr oder weniger im neuen Schloss, man hätte es mit gleichem Recht eigentlich auch hier inszenieren können.
Platz hätten wir gehabt.
Platz.
Aber vielleicht darf ich nur auf ein Projekt hinweisen. Wir haben jetzt 2 Projekte zur Öffnung gemacht. Einmal das Besucherzentrum am Haupteingang. Da starten unsere Führungen, die ich jedem ans Herz lege. Das sind wirklich schöne Führungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Und dann haben wir jetzt das zweite. Das ist der Tower, der ehemalige Fluglotsentower. In den kann man dann rein. Man kann aufs Dach und hat eine Ausstellungsebene und erlebt dieses besondere Treppenhaus. Und was in Planung ist und was das dritte Projekt für die Öffnung ist, das ist die Geschichtsgalerie auf dem Dach. Also eine Dachgalerie oben an den Hangars, an den geschwungenen Hangardachflächen entlang mit einer Geschichtserzählung auch. Auch das halte ich für wichtig, dass Geschichte erzählt und erklärt wird. Und da wird dann ein weiterer Treppenturm ausgebaut, museal ausgebaut. Ich würde mal sagen, für eine Art Geschichtsmuseum. Alle Zeitebenen, Zeitschichten, die man an diesem Standort sehen und erleben kann, werden da nochmal erklärt und gezeigt.
Und da sieht man dann wahrscheinlich auch noch James Cagney in dem Film 1, 2, 3, wie er aus dem Automaten dann, der ist ja Coca-Cola-Boss, eine Pepsi rausholt und das Ganze raus, nehme ich mal an.
Auch Filme wurden viele hier am Standort gedreht. Ja, sehr viele Filme.
Gehört auch dazu.
Historische Filme oder auch Filme, die einfach diesen besonderen Ort zunutze machten.
Frau Heim-Wenzler, ich danke Ihnen sehr herzlich. Tempelhof ist in guten Händen bei Ihnen und Ihrem Team. Und man könnte x Stunden Podcast aufzeichnen bei Ihnen zu verschiedensten Themen. Wir haben jetzt mal einen Anfang gemacht. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
So, das war's. Wir checken aus. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.